Es geht nicht nur um die riesengroßen Namen. Natürlich bin ich happy, dass jetzt auch eine Svenja Huth, Lina Magul, Julia Gwin dabei ist. Aber es geht ja eben darum, so wer war denn früher da? Wer hat denn den Grundstein gelegt?
Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinno und Nina Potzel. Präsentiert von Fuchs.
Spieltag Nummer 2 der EM in der Schweiz ist durch. Diesmal hatten wir nicht ganz so viele Überraschungen und wilde Ereignisse wie noch am ersten Spieltag. Ich sag nur gelb-rote Karte, verschossener Elfer, gedrehtes Spiel, Underdog-Sieg, Eigentor. Das hatten wir jetzt am Mittwoch nicht. Dafür aber eine ziemliche Machtdemonstration. Und damit sag ich erstmal Hi und Hallo zu dieser Ausgabe des Frauenfußball-Podcasts mit mir, Nina, für euch aus Zürich am Start. Jawohl, ich berichte ja hier aus der Schweiz von dieser EM für euch. Und wir schauen auch gleich auf das, was da so heute passiert ist. Vorher schmeißen wir aber mal die Zeitmaschine an. Denn pünktlich zur EM hat der Kicker einen Storytelling-Podcast zur Geschichte des Fußballs der Frauen veröffentlicht. Verboten gut, wie Frauen den Fußball erobern. Vorher schmeißen wir aber mal die Zeitmaschine an. Pünktlich zur EM hat der Kicker nämlich einen Storytelling-Podcast zur Geschichte des Fußballs der Frauen veröffentlicht. Verboten gut, wie Frauen den Fußball erobern, heißt er, und verfolgt die Historie des Fußballs der Frauen auch während der Zeit des offiziellen DFB-Verbots von 1955 bis 71. Denn ja, Frauen haben immer Fußball gespielt, auch wenn es eben nicht über den DFB lief und ja entsprechend viele Hürden vor einem waren. Dabei werden auch bedeutende Personen in dieser Reise porträtiert und auch eingebunden. Zum Beispiel Bärbel Wohlleben, Hannelore Ratzeburg oder Petra Landers. Richtig coole Sache, der Podcast, der ist auch in Zusammenarbeit mit der Deutschen Journalistenschule entstanden. Moderiert wird er von Isa Fischer und mit ihr habe ich gesprochen.
Vom Feld ans Mikro.
Hallo Isa.
Hallihallo Nina.
Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Ich habe gerade die letzten Tage auch nochmal die aktuellen Folgen aus dem Podcast nachgehört. Ich bin ehrlich, ich konnte es nicht immer hören, weil es mich sehr emotional macht. Da musste ich immer gucken, dass ich in der richtigen Stimmung bin. Ich finde, ihr habt das echt richtig gut gemacht, diese Historie aufzurollen. Aber bevor wir da genauer drüber sprechen, 5 von 6 Folgen sind ja mittlerweile raus. Wie geht's dir denn so damit? Wie ist das Feedback bisher?
Das ist eine ganz gute Frage, wie es mir eigentlich geht. Die ganze Anspannung fällt ab, ist aber gleichzeitig noch da, weil jetzt natürlich so das erste Feedback eintrudelt und man natürlich irgendwie hofft, dass die Leute auch Spaß haben, wenn sie den Podcast hören. Witzigerweise habe ich das schon von mehreren gehört, dass sie beim Podcast ziemlich emotional wurden, vor Wut, was die Frauen durchmachen mussten, vor Rührung, dass sie nicht aufgehört haben, Fußball zu spielen. Aber prinzipiell würde ich sagen, mir geht's echt gut. Ich bin sehr stolz auf das Projekt, dass wir das so gut in der Kürze der Zeit auf die Beine gestellt haben. Und ja, ich freue mich einfach jetzt auf die Rückmeldungen. Und das schönste Rückmeldung ist, glaube ich, so, hey, das wusste ich alles noch gar nicht. Die Story ist ja voll krass. Und das war eben halt so mein Ziel, diese Namen und Geschichten, die halt einfach nicht bekannt waren, dass die jetzt sozusagen so ihren Weg in die Öffentlichkeit finden.
Ja, du hast gerade Kürze der Zeit gesagt. Wie lange habt ihr da dran gearbeitet? Hast du da dran gearbeitet?
Also der Pitch von den Studierenden der Deutschen Journalistenschule, da habe ich letztens mal nachgeguckt, der kam am 5. Dezember. Und dann hat das natürlich ein bisschen gedauert, bis man sozusagen erstmal besprochen hat, was man sich denn da so vorstellt. Dann haben wir ja das Material übernommen. Naja, und im Endeffekt habe ich eigentlich dann so seit Februar dran gearbeitet. Und wer nicht weiß, wie ein Podcast erstellt wird oder wie so ein Storytelling-Podcast konzipiert wird, es dauert einfach unfassbar viel Zeit. Also da steckt einfach ein Haufen Arbeit drin. Ich habe mich die letzten Monate um nichts anderes gekümmert, teilweise auch sehr wenig geschlafen. Ja, aber uns war es eben wichtig, dass der jetzt vor der EM rauskommt. Und im Nachhinein waren es alle Mühen wert, sage ich jetzt mal so.
Das ist echt krass, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ich kriege es auch von anderen Kolleginnen mit, die auch so Storytelling-Podcasts machen und so weiter. Das ist unfassbar irre und gerade dann in dieser Fußballwelt mit eben den Geschichten, die so unbekannt sind, teilweise echt richtig, richtig gut, das auf so eine große Bühne eben gehoben zu haben, auch mit dem Werkzeug-Storytelling-Podcast. Du hast gerade eben ja auch schon gesagt, ne, ganz viele Leute kommen dann an und sagen, hey, ich wusste das gar nicht. Und du hast gerade gesagt, es macht dich froh, wenn die Leute das sagen, aber gleichzeitig macht es ja auch einfach total traurig, dass es noch nicht so bekannt gewesen ist, ne?
Ja, also witzigerweise, als ich den Podcast sozusagen dann intern gepitcht habe und halt die ganzen Namen aufgezählt hat, wer denn schon dabei ist und von wem wir schon Material vorliegen haben, meinten ein paar Kollegen auch so, ja, schwierig, weil die Namen, die sind irgendwie unbekannt. Also die kenne ich jetzt nicht. Und dann habe ich gesagt, ey Jungs, genau, that's the point. Die kennt man nicht. Wer kennt heute Bärbel Wohlleben? Die hat trotzdem mit ihrer Mannschaft die erste deutsche Meisterschaft gewonnen, das erste Tor des Monats. Genau das ist doch der Punkt, dass man einen Helmut Rahn von 54 kennt und da halt dann eine 10-jährige Bärbel Wohlleben vorm TV saß und sich gedacht hat, das will ich auch. Ne? Und also selbst auch aus den 50er Jahren sind ja die ganzen männlichen Spieler noch bekannt und von den Frauen aber halt überhaupt gar nicht. Und da habe ich ja gesagt, das ist ja das Ding. Es geht nicht nur um die riesengroßen Namen. Natürlich bin ich happy, dass jetzt auch eine Svenja Huth, Lina Magul, Julia Gwin dabei ist. Aber es geht ja eben darum, so wer war denn früher da? Wer hat denn den Grundstein gelegt? Und ja, das ist irgendwie richtig schön, diese ganzen Geschichten nochmal rauszukramen. Mit ein paar Spielerinnen war ich ja dann jetzt auch nochmal in Kontakt während der Produktion. Und die konnten es auch gar nicht glauben, dass die jetzt auf einmal irgendwie sozusagen nochmal in die Öffentlichkeit kommen, dass über die überhaupt nochmal berichtet wird. Und es war eben auch halt schön zu sehen, wie sehr dieses dann eigentlich gefreut hat, ne?
Ja, das hört man ja dann irgendwie oft, keine Ahnung, viele Länderspiele auch werden vom DFB nicht anerkannt weiterhin. Und das ist super, super schade. Wie hart musstest du dafür kämpfen, intern beim Kicker, wenn das in Ordnung ist, dass ich das frage, dass es wirklich dieses Projekt zustande gekommen ist?
Sehr gute Frage, weil ich kann dir ganz ehrlich sagen, da hat nicht jetzt jeder Hurra geschrien. Und eine Begründung war auch, Frauen, ja, schwierig, weil es wird nicht so gut geklickt. Da war dann meine Antwort auch erstmal, ja, ich finde Frauen generell auch schwierig, ne, so als Scherz. Und meinte dann halt auch, naja, warum wird es nicht geklickt? Weil es bei uns halt einfach auf der Homepage an Stelle 45 läuft. Und logischerweise hat das ja auch einfach was mit Sichtbarkeit zu tun, dass wenn es nicht sichtbar auf der Seite ist, werden die Leute auch nicht drauf aufmerksam. Und ich habe aber trotzdem gesagt, ja, es sind nicht die Riesennamen, die man bei den Männern kennt, aber trotzdem ist es einfach eine riesige Geschichte. Und ich glaube, ein paar hatten da schon so ein bisschen Bauchschmerzen. Aber was dann natürlich auch gut war, und das ist ja im Podcast-Game auch wichtig, dass dann halt auch einfach unser Sales gesagt hat, hey, Leute, im Vorfeld der Frauen-EM, da ist so viel Geld da im Endeffekt. Ich meine, klar, ich bin jetzt auch komplett in der Rabbit Hole drin. Mich schreien die Werbeanzeigen mit der deutschen Nationalmannschaft an. Also jede Marke, nicht jeder natürlich, aber ganz viele Marken werben ja jetzt auch, ne? Google Pixel und was weiß ich, wer sonst noch. Und die haben auch gesagt, also sie sind sich ziemlich sicher, dass sie den Podcast, dass sie dafür einen Presenter bekommen. Und bei so einer Podcast-Produktion ist es natürlich auch immer die größte Frage, wer finanziert den ganzen Spaß eigentlich? Ich glaube, am Anfang waren da viele echt skeptisch. Jetzt natürlich sind sie alle total happy und sehen, oh Mensch, das sind ja geile Geschichten. Und es steht uns ja auch total gut. Und von dem her war das, glaube ich, mal ein Vorteil, dass eine Frau eine Geschichte über Frauen beim Kicker erzählt.
Ja.
ja, und ich glaube, jetzt hat auch wirklich der Letzte gecheckt, hey, das ist eine geile Story. Aber am Anfang waren da auf jeden Fall Vorbehalte da, muss ich ganz ehrlich sagen.
Hast du so ein bisschen das Gefühl, kannst du das schon einschätzen, ob das auch, ich meine, wir sind immer noch mittendrin, so der Podcast ist noch nicht komplett erschienen, aber hast du schon so das Gefühl, dass es ein bisschen was verändert hat für die Zukunft, was Projekte über den Fußball der Frauen beim Kicker angeht?
Ich glaube, das hat einfach intern jetzt auch nochmal für viel mehr Sichtbarkeit gesorgt. Also, dass da einfach jetzt diese ganzen Stories ans Tageslicht gekommen sind. Und vor allem, was meine Kollegen auch gesagt haben, als wir halt auch unsere Produktionstage haben, beispielsweise mit Lina, das muss ich nicht verheimlichen, da haben die Kollegen auch gesagt, oh mein Gott, wie entspannt ist das denn mit ihr? Also wir hatten da so viel Spaß an diesem Tag, haben danach noch eine Stunde zusammengesessen und muss man ganz ehrlich sagen, mit den Männern, wir haben da manchmal Leute vor dem Mikro oder vor der Kamera sitzen, da bist du A froh, wenn sie auftauchen, B froh, wenn es länger als 10 Minuten geht und C, wenn sie jetzt sich nicht benehmen wie irgendwie die Könige von sonst wer. Und das hat, glaube ich, auch intern gezeigt, so hey, mit denen ist das Arbeiten total angenehm. Ich habe keine einzige Absage bekommen bei den Leuten, bei denen ich angefragt habe. Das war auch für, natürlich, ich hatte nicht viel Zeit jetzt noch in der Produktion. Jeder, beziehungsweise jede, hat zugesagt. Jede fand das Projekt richtig stark, wollte dabei sein, hat sich auch gefreut, dass so jemand wie der Kicker anfragt, weil natürlich auch alle wissen, dass beim Kicker einfach der Frauenfußball noch nie so wirklich groß hing oder halt phasenweise nur während Turnieren, ne? Ich meine, wir haben natürlich auch unsere beiden Kollegen, die den Frauenfußball abdecken. Aber ja, es hat, glaube ich, intern wie extern einfach für eine höhere Sichtbarkeit geführt. Und das ist richtig cool.
Auf jeden Fall richtig toll, eben, dass so ein großes Medium wie der Kicker da sowas produziert. Kommen wir mal zurück zu den Inhalten und zur Historie. Wie war das denn für dich, so in die Zeitmaschine einzusteigen? Hast du viel davon vorher schon selber gewusst oder war das eher so auch, dass es für dich viele neue, Entdeckungen und Aha-Erlebnisse gab?
Ich muss wirklich sagen, ich wusste auch extrem wenig. Da habe ich mich aber nicht vorgescheut, weil ich mir auch einfach dachte, hey, also das ist ja dann für mich auch eine Entdeckungsreise. Und der Pitch von den Studierenden der Deutschen Journalistenschule, die hatten mich eigentlich gleich nach dem ersten Satz, weil der ging nämlich so: Wer hat das entscheidende Tor zum ersten WM-Sieg der deutschen Männer geschossen? Helmut Rahn weiß jeder. Wer ist denn das bei den Frauen? Und dann dachte ich mir auch so, boah, warte mal, wann sind die Frauen als erstes Weltmeister geworden? Und dann, ne, dachte ich mir, ah, 2003, da war ich 9. Hätte ich trotzdem wissen können, dass es Mia Künzer war. Aber irgendwie dachte ich mir so, ja, krass, stimmt. Helmut Rahn kennt jeder und 54, it's a very long time ago. Da war meine Mutter logischerweise auch noch nicht auf der Welt, aber das weiß man. Und ich muss wirklich sagen, dass eigentlich so die großen Highlights logischerweise, 2003, 2007 und super oft Europameisterinnen geworden, das wusste ich. Aber so wirklich bin ich eigentlich echt erst EM 2022 in England irgendwie. Seitdem habe ich es irgendwie verfolgt. Da waren die Namen irgendwie in den Medien. Natürlich eine Mia Künzer, Renate Lingor, Birgit Prinz. Die kenne ich auch alle vom Namen, aber da war ich halt einfach noch ein kleines Mädchen. Da kriegst du ja nicht mit, ob das jetzt groß oder klein ist. Also von dem her war das unglaublich viel Neues, was ich da gelernt habe, gerade wenn wir jetzt noch weiter zurückgehen, also wirklich Lotte Specht, Bärbel Wohlleben oder auch Petra Landers, die irgendwie Waffeln verkauft hat, damit sie nach Taiwan fliegen kann zu einem Turnier. Da dachte ich mir so, bitte? So, da müsste man ja eigentlich einen Film drehen, weil das so absurd ist. Also es war einfach, eigentlich war gefühlt alles neu. Und das hat es aber auch mega viel Spaß gemacht, weil ich mir dachte, hey, so wird es ja auch anderen gehen. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich fand also wirklich diese Waffelstory war wirklich, das hatte ich auch, also ich meine, ich wusste, dass es schwer war, darüber zu kommen, aber das ist eine Nummer. Was war so das größte Aha-Erlebnis für dich?
Das größte Aha-Erlebnis war eigentlich nochmal die Erkenntnis, dass Frauen einfach schon immer ihren Weg gefunden haben, dass die sich schon immer nichts haben vorschreiben lassen, dass auch eine Lotte Specht 1930 mit 19 Jahren schon gesagt hat, ist mir doch egal, was die machen. Die wurde mit Steinen beworfen, die hat gesagt, ich spiele trotzdem weiter Fußball. Und es war irgendwie nochmal so ein Moment, wo ich mir dachte, ey, echt geil, da hat einfach keine Frau irgendwie aufgegeben und das sind ja nur ein paar Geschichten, die wir erzählen. Und da wird es noch ganz, ganz viele andere Frauen gegeben haben und das war irgendwie mega schön. Das hat einen auch irgendwie selber nochmal so bestärkt. Ja, das war wirklich so das Ding, dass ich mir dachte, krass, vor 100 Jahren gab es diese Frauen auch schon und das Banale ist ja, die wollten ja nur Fußball spielen. Die wollten ja noch nie jemanden irgendwas wegnehmen. Und es hat einfach auch so schön gezeigt, irgendwie, wie die Strukturen damals waren, dass sich vieles bis heute geändert hat, dass sich wenig bis heute geändert hat. Und ja, es war irgendwie so ganz, eine ganz schöne Reise, um zu merken, so, ey, yo, da gab es einfach schon immer Frauen. Die haben einfach weitergemacht, auch wenn alle irgendwie gesagt haben, das ist scheiße.
Ja,
Das ist cool.
das ist richtig cool, auch irgendwie total empowernd und irgendwie, du meintest eben gerade so, ne, viel verändert, aber gleichzeitig auch wenig verändert und so dieses Ding, man wollte nie jemandem was wegnehmen. Das ist ja auch heute noch immer so irgendwie. Ja. Männer, vor allen Dingen Männer, die denken irgendwie Gleichberechtigung anstreben ist, wir wollen euch was wegnehmen. Du hast gerade eben auch schon die vielen anderen Geschichten angesprochen, die es da gibt. Es gibt auch diesen schönen Spruch, kill your darlings. Wie viele Darlings musstest du killen? Was war am schmerzhaftesten? Was hättest du gerne noch miterzählt in diesem Podcast?
Boah, das war echt hart. Also ich hätte natürlich irgendwie den Protagonistinnen und den zwei Protagonisten, die wir hatten mit Bernd Schröder und Horst Rubisch, ich hätte die noch gern viel länger erzählen lassen und wäre gern noch viel tiefer reingegangen, hätte mich auch gern nochmal so auf das ganze Bundesliga-Geschehen konzentriert, wäre noch gern tiefer in die Strukturen rein, hätte sozusagen die Höhepunkte und die Niederlagen noch krasser ausgeschlachtet, wie es denn dann ging und wie sie sich nach einer Niederlage vielleicht da wieder rausgekämpft haben. Na, also da hätte man einfach für immer noch weitermachen können. Und das Witzige ist, wir hatten es eigentlich konzipiert, dass jede Folge so 20 bis 25 Minuten geht. Jetzt sind wir halt bei 30 Minuten, bei 35 Minuten, bei 38 Minuten, wo dann der Producer dann auch irgendwann gesagt hat, ey, cut it short. Ne, wir haben nicht, ich habe nicht mehr so viel Zeit, dass ich dir hier so lange Podcast-Folgen schneide.
Ja, aber wie soll man so eine Geschichte in 20 Minuten erzählen?
Eben, das war dann auch das Schöne und ach, irgendwie, es musste wahnsinnig viel raus. Ich habe mich dann halt einfach irgendwie konzentriert, dann doch irgendwie diesem historischen Faden zu folgen, ne? Dass sozusagen alle Turniere irgendwie dabei sind und wenn es halt nur heißt, ja, da und da wurden sie auch nochmal Europameisterinnen und jetzt sind wir bei diesem Turnier. Mhm. Aber ich glaube und ich hoffe natürlich, dass da irgendwie dann trotzdem ein guter Mix irgendwie dabei ist. Natürlich dachte ich mir irgendwann, oh Gott, die Person, die war Birgit Prinz, war ja mega wichtig. Ja. Die wird aber halt nur irgendwie 3-4 Mal erwähnt. Mit ihr konnte ich aber nicht persönlich sprechen. Und dann dachte ich mir, ja gut, okay, dann kann ich vielleicht einen kleinen Spoiler geben, dachten wir auch irgendwann, Gott, Alexandra Popp, die erwähnen wir irgendwie auch nicht wirklich. Also halt nur so nach Vorlage von oder Alex Popp schießt das 1:1. Da dachte ich mir, es ist mir viel zu wenig. Das haben wir tatsächlich jetzt gefixt. Mehr verrate ich da auch noch nicht. Es gab natürlich so ein paar Silvia Knight. Da denkst du dir auch, boah, die musst du ja eigentlich auch noch mal reinbringen. Aber dann ist es halt auch so, okay, du kannst nicht 5 Protagonistinnen in einer Folge haben und dann noch irgendwie auf die Protagonistinnen eingehende Story erzählen. Ich glaube, es ist uns trotzdem ganz gut gelungen, aber natürlich sollte jedem bewusst sein, hey, da gibt es noch mehr Frauen, mit denen man sich beschäftigen kann. Und da hilft dann das Internet.
Ja, das Internet hilft da auf jeden Fall. Vor allen Dingen der Podcast Legende verloren. Der ist auch richtig, richtig super. Über mehrere Staffeln mittlerweile auch schon sprechen sie da auch mit Beteiligten. Große Empfehlung. Aber was ich richtig, richtig cool auch fand, war, dass ihr auch explizit auf die Unterschiede zwischen Ost und West eingegangen seid. Weil das, finde ich, immer so viel zu kurz kommt. Dann heißt es immer irgendwie so, ja, Verbot beim DFB 55 bis 71 und so, aber wie es in der DDR war, das war was bei mir eine totale Lücke gewesen ist und jetzt in den letzten Wochen halt ausgefüllt worden ist. Kannst du uns da die größten Unterschiede kurz zusammenfassen, quasi als Teaser für diese Folge?
Sehr gerne. Da muss ich auch davor sagen, ich hatte davor vom Fußball in der DDR gar keine Ahnung. Ich habe auch generell leider sehr wenig Ahnung über die DDR. Da war ich 5 Jahre zu spät dran. Und man kennt natürlich diese Unterschiede Ost-West. Und es war super spannend, da mal reinzublicken. Der größte Unterschied war, dass halt in der DDR der Leistungssport zwar sehr gefördert wurde und die DDR ja auch bei Olympia in München auch super erfolgreich war, Rang 3 im Medaillenspiegel. Natürlich ist im Nachhinein auch rausgekommen, das hat auch sehr viel mit systematischem Doping zu tun. Aber es wurde sozusagen halt zum Beispiel die Leichtathletik halt super krass gefördert. Der Frauenfußball dagegen halt überhaupt nicht, weil der war nicht olympisch und der Fokus lag eben auf olympischen Medaillen. Das heißt, der Fußball gehörte halt zum Freizeit- und zum Breitensport. Die Männer waren ganz erfolgreich bei der Olympiade in München. Das war 72. Und für die Frauen hat sich natürlich wieder keiner interessiert. Also es war dort tatsächlich so total die Untergrundbewegung. Dort gab es kein Verbot, wie vom DFB in Westdeutschland. Und die Frauen haben halt einfach gekickt, auch wirklich total rudimentär. Es haben sich auch sehr schnell sehr viele Frauen in der DDR gefunden. Aber irgendwann war es natürlich dann das Ding, okay, die hatten halt irgendwie keine ernstzunehmenden Gegnerinnen. Bestes Beispiel ist da halt Turbine Potsdam, wo Bernd Schröder ja auch super random und zufällig Trainer wurde, wo man sich auch denkt, so eine Geschichte gibt es doch eigentlich auch nicht.
Sehr, sehr coole Story auf jeden Fall.
Ja, lohnt sich reinzuhören, Zwinki Zwinki. Ne, aber halt auch. Ja, dass Turbine Potsdam super erfolgreich wurde, irgendwann aber halt keine Gegnerinnen hatte und dass Bernd Schröder dann halt irgendwelche Teilnehmerlisten gefaked hat, damit die halt sozusagen ins sozialistische Ausland reisen können. Das sind ja auch Stories, wo du dir denkst, die kannst du dir ja nicht ausdenken, ne? Und ja, es hat dann auch lang gedauert, bis es dann überhaupt mal irgendwie Strukturen gab. Dann gab es eine Nationalmannschaft und dann gab es aber halt keine DDR mehr. Und die Folge erzählt halt schön, auch eben mit den Protagonistinnen, wie das da war. Und klar, ne, als sozusagen die Mauer fiel, da hatten ja viele auch einfach andere Probleme als den Fußball, weil das Land, der Staat existierte plötzlich nicht mehr und super viele haben ihren Job verloren, sind rübergegangen in den Westen. Und ja, es war dann irgendwie super spannend, so zu sehen, okay, ne, Turbine Potsdam ist der erfolgreichste Verein aus dem Osten, Frauen wie Männer. Und wenn man sich heute mal so anschaut, wer eigentlich aus dem Osten irgendwie da ist, ich meine ganz ehrlich, Red Bull Leipzig, die braucht man da jetzt mal nicht mit reinziehen, dann ist es da ziemlich mau. Und dann kann man natürlich auch wieder überlegen, okay, woran liegt das eigentlich, ne? Und dann natürlich kommst du dann, da kommst du gar nicht drum herum, dich sozusagen mit in die Geschichte irgendwie einzufuchsen, weil es hat natürlich ganz viel damit zu tun. Nicht nur im Fußball, ist ja auch generell so, ne? Ost und West, die Debatte, die gibt es ja auch regelmäßig.
Auch da strukturelle Probleme, genauso wie beim Thema Männer und Frauen, auch im
Exakt.
Westen nach wie vor. Das ist super, super spannend auf jeden Fall. Danke dir soweit, Isa, dazu schon mal. Wirklich ganz groß ans Herz gelegt, der Podcast vom Kicker Verboten gut, wie Frauen den Fußball erobern. Macht emotional und ja, erweitert den Horizont ein wenig. Und ein schönes Storytelling ist auch mit dabei. Wir sind jetzt nun aber ja auch in der Jetztzeit. Wir springen wieder zurück. Wie schaust du jetzt diese EM und was meinst du? Freitag spielt das DFB-Team ja gegen Polen. Wie wird's? Was ist drin bei dieser EM?
Ich habe richtig Bock und es ist irgendwie schön, mal wieder so ein bisschen Vorfreude vor einem großen Turnier zu haben, weil ich muss sagen, das ist mir bei den Männern in den letzten Jahren so ein bisschen abhanden gekommen. Also nicht erst mit Katar, was ich wirklich überhaupt nicht verfolgt habe. Letztes Jahr habe ich ja schon beim Kicker gearbeitet, da war die EM dann natürlich irgendwie auch so mein Beruf in Teilen. Ich habe richtig Bock. Ich werde auch in der Schweiz sein. Wir haben ja vorhin schon gesagt, wir werden beide beim Spiel der Deutschen dabei sein. Eröffnungsspiel für die Deutschen. Ich muss wirklich sagen, ich finde es ein bisschen eine Blackbox. Ich weiß noch nicht so ganz, wo die deutsche Mannschaft jetzt irgendwie steht. Ich hoffe einfach, dass sie einen guten Start reinfinden, dass sie sich einfach auf sich besinnen und bin einfach gespannt. Also ich glaube tatsächlich, die Mannschaft kann sehr viel Spaß machen. Und ich hoffe es natürlich nicht nur im sportlichen Bereich, sondern halt natürlich auch für alle Themen, die da irgendwie mit dranhängen, ne? Dass man da einfach nochmal einen Riesenschritt weiterkommt. Weil wie es Lina schon gesagt hat, wenn man Erfolg hat, kann man auch gewisse Dinge einfordern. Und es wäre halt, glaube ich, einfach ein huge Step mit einem Erfolg, da irgendwie ja, einfach in bestimmten Themen weiterzukommen.
Ja, ich finde, das hat man 2022 sehr gut gesehen und da jetzt nochmal so einen Anschub zu kriegen, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann ganz, ganz lieben Dank dir, Isa. Wir hören und sehen uns bestimmt.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mir große Freude bereitet. Und ja, wäre cool, wenn wir uns dann in der Schweiz auch mal in Real Life sehen. Das schreibt
Ja,
man nochmal.
genau. Mach's gut. Ciao.
Mach's gut, tschüss.
Das war der Spieltag.
Spieltag Nummer 2 der EM, also mit ja, weniger Überraschungen als so Fingerzeig und einer Machtdemonstration. Der Fingerzeig ist dabei gekommen von den Italienerinnen, die 1:0 gegen Belgien gewonnen haben. In Sion vor 7.544 Zuschauenden. Das entscheidende Tor ist dabei von Arianna Caruso gekommen, die seit Februar beim FC Bayern München kickt. Kurz vor der Pause hat sie das 1:0 gemacht. Die erste Hälfte, in der das 1:0 gefallen ist, ist dabei allerdings eigentlich an Belgien gegangen, die zweite dann eher an Italien, die halt ja in der ersten Hälfte trotzdem getroffen hatten. Italien hat damit schon mal einen Vorteil für Belgien, könnte es jetzt echt schwer werden in dieser Gruppe B. Schwer wird's auch für Portugal, das war schon von vornherein klar und so ist es auch keine Überraschung, dass sie das Auftaktspiel krachend verloren haben. Es ging nämlich gegen Spanien, die ja bekanntlich Weltmeisterinnen sind und so ziemlich das beste Team, das es aktuell gibt. Die Spanierinnen gewinnen mit 5:0 gegen Portugal. In Bern vor 29.520 Zuschauenden, was ein neuer Rekord für ein Gruppenspiel bei einer EM ist, ohne Gastgeberinnenbeteiligung. Also ja, viele Einschränkungen sozusagen, aber trotzdem ja, bedeutend, würde ich mal meinen. Bedeutend auch das, was die Spanierinnen da gemacht haben. Also 2:0 hat es schon gestanden nach 7 Minuten und es waren auch nicht nur irgendwelche Tore, sondern Esther González hat das schnellste Tor ever bei einer EM erzielt, nach 2 Minuten. Esther González spielt bei Gotham FC in den USA, war vorher bis 2023 bei Real Madrid. Das 2:0 ist dann von Vicky Lopez gekommen, die gerade erst 18 ist, seit 2022 beim FC Barcelona unter Vertrag. Kurz vor der Pause hat es nochmal einen Doppelschlag gegeben. Alexia Putellas, eine der besten Spielerinnen überhaupt, auch von Barcelona, hat das 3:0 gemacht. Und dann nochmal Esther mit dem Doppelpack, wie gesagt, kurz vor der Pause. Und mit der letzten Aktion der Partie, also 45 Minuten später, hat dann Cristina Martin Prieto das 5:0 gemacht. Ihr drittes im 6. Spiel für ihr Nationalteam. Das ist richtig stark. Ein Wort noch zu Aitana Bonmatí. Die hat nach ihrer Meningitis, also ihrer Hirnhautentzündung, tatsächlich gespielt. Also die letzten 10 Minuten, aber das finde ich schon krass, die ist gar nicht mehr so lange aus dem Krankenhaus raus und zack, steht so schon wieder auf dem Spielfeld. Hoffen wir, dass das mal auch ja, gut bleibt. An dieser Stelle kurz der Hinweis, es wird in den nächsten Minuten um die Themen sexualisierte Gewalt und losgelöst davon Tod gehen. Wenn ihr damit nicht umgehen könnt oder wollt, dann skippt am besten zur Rubrik Was erwartet uns, findet ihr in den Shownotes. Da geht's dann ohne Probleme weiter. Ein Wort möchte ich auch noch verlieren zum Umgang mit dem Übergriff des spanischen Fußballpräsidenten nach dem WM-Sieg. Der spielt nämlich immer noch eine Rolle, heißt auch immer noch Kussskandal im Fernsehen oft. Nein, das war ein sexueller Übergriff. Ende. Dass es schwierig ist, dass Montse Tomé da an der Seitenlinie steht, das wird auch immer wieder thematisiert und das finde ich auch gut, das ist wichtig. Tomé ja Co-Trainerin unter Jorge Wilder, ihrem Vorgänger gewesen, der auch involviert gewesen ist in diese Nötigung von Jenny Hermoso, mit der man sie dazu bringen wollte, zu schweigen, nicht auszupacken, wie es ihr eben ergangen ist nach diesem Übergriff. Wenn ihr da mehr zu wissen wollt, checkt die Shownotes. Ich verlinke da einen Artikel von Annika Becker auf der Bolz-Tribüne, die das Ganze richtig gut einordnet.
Und sonst so?
Vor den Spielen heute hatte es eine Schweigeminute gegeben, da am Morgen bekannt wurde, dass der portugiesische Nationalspieler Diogo Jota und dessen Bruder tödlich verunglückt waren. Super tragisch. Jota war gerade mal 28 Jahre alt, hat zuletzt erst geheiratet und 3 Kinder zu Hause. Ganz, ganz viel Kraft an die Familien. Es gibt ein Update zu Glódis Perla Vígisdóttir. Die Kapitänin der Isländerinnen, die beim FC Bayern München spielt, war ja ausgewechselt worden in der Halbzeit gegen Finnland. Es ist wohl nur eine Magenverstimmung gewesen. Sie selbst wirkte zuversichtlich für die nächsten Spiele, dass sie da wieder am Start sein kann. Endlich, endlich geht's los am Freitag mit der Gruppe C, mit dem DFB-Team. Vorher um 18 Uhr haben wir schon Dänemark gegen Schweden, die WM-Dritten sind die Schwedinnen, in Genf. Dänemark gegen Schweden war auch das letzte Spiel der beiden Teams vor der EM in der Nations League. Das ist gerade mal ein Monat her. Da hat Schweden 6:1 gewonnen, soll aber mittlerweile verdaut sein, meint der dänische Trainer jedenfalls. Und dann haben wir ab 21 Uhr Deutschland gegen Polen in St. Gallen. Das wird so spannend. Die Spielerinnen kennen sich ja auch teilweise aus der Bundesliga. Gestern haben wir da schon Auge auf Tanja Pawolek gemacht, die ja bei Eintracht Frankfurt gespielt hat, jetzt bei Union Berlin spielen wird in der kommenden Saison. Wenn ihr nochmal hören wollt, was Sjoke Nüsken da gesagt hat, hört nochmal die letzte Folge unseres Podcasts. Ansonsten gilt auch das Auge auf Eva Pajor, die Top-Stürmerin des FC Barcelona. Sie in den Griff zu bekommen, wird sehr, sehr wichtig. Aber eben nicht nur sie und dabei dann die anderen Spielerinnen aus dem Blick verlieren. Nee. Da ist eine wichtige Aufgabe auf der Brust, vor der Brust für das DFB-Team. Ich habe ein bisschen Schiss, bin ich ehrlich, dass es nach hinten losgehen könnte. Aber eigentlich ist das DFB-Team zu gut dafür. Dabei belasse ich es mal, was meine Tipps angeht. Wenn ihr mittippen wollt, dann schließt uns euch uns an. In unserer Kicktipp-Runde findet ihr in den Shownotes. Und damit sage ich, Pfürti? Keine Ahnung, nee, das ist was anderes. Merci fürs Zuhören, so viel und macht's gut. Wir hören uns morgen dann wieder auch mit Miriam und mit einer längeren Ausgabe zu dieser EM, das erste Spiel des DFB-Teams. Macht's gut, ihr Lieben.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.
Und sind jetzt ein bisschen auf euch Zürich so geführt. Das ist ja so eine schöne Stadt.